Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Schön, dass Sie dabei sind. Hass und Desinformation im Internet. Was dagegen getan werden kann, beschäftigt nicht nur die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern, die dazu gemeinsam mit dem französischen Regierungschef Emmanuel Macron in Paris zur Stunde einen internationalen Appell vorstellt. Auch im Zusammenhang mit dem Europawahlkampf ist Desinformation immer wieder ein sorgenvolles Thema. Ein Thema, das auch in der Debatte um einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal hochkocht. Wir sprechen gleich darüber mit Fritz Bleitgen, dem ehemaligen Vorsitzenden der ARD. Zunächst blicken wir aber nach Neuseeland und nach Frankreich. Neuseeland im März. Ein rechtsextremer Terrorist stürmt mit Schusswaffen zwei Moscheen in Christchurch und bringt über 50 Menschen um. Die Morde überträgt er live ins Internet, per Facebook-Livestream. Facebook lieferte dem Attentäter damit genau das, was es braucht, damit Terror wirksam wird, kritisierten damals viele. Eine Plattform nämlich und Aufmerksamkeit. Während das mittlerweile stark in der Kritik stehende Social-Media-Unternehmen nun seinerseits ankündigt, die Regeln für das Livestreaming zu verschärfen, User, die gegen bestimmte Facebook-Regeln verstoßen, sollen in Zukunft zeitweise von Livestreams ausgeschlossen werden, so Facebook, schreitet nun auch die Politik mit Maßnahmen voran. In Paris treffen sich heute Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern und Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron zur Vorstellung des sogenannten Christchurch-Appell. Ein gemeinsamer Aufruf gegen Hass im Netz. Die britische Premierministerin Theresa May und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau sind auch mit dabei. Der Termin ist also hochkarätig besetzt. Und ich bin jetzt dazu mit Jürgen König verbunden, unserem Korrespondenten in Paris. Sie haben ja schon einen Blick in diesen Appell hineinwerfen können. Wie viel Substanz steckt dahinter? Oder ist es vielmehr ein hochkarätig besetztes politisches PR-Event?
Also sagen wir mal so, Macron will mit dieser Initiative natürlich auch Frankreich in Sachen Digitalisierung eine Schlüsselrolle verschaffen. Er hat immer wieder hochrangige Vertreter der Politik wie der Netzunternehmen nach Frankreich geholt, hat viele Kontakte hergestellt. Dass die französische Wirtschaft davon profitiert, das lässt sich denken. Und ebenso, dass Macron diese Bilder, die es auch heute wieder geben wird, im Europawahlkampf sehr gelegen können. Eine reine Marketingveranstaltung für den, wie soll ich sagen, Europa- oder Weltpolitiker Emmanuel Macron ist die ganze Sache gleichwohl nicht. Zentrales Anliegen dieses Appells von Christchurch ist, jeder Verbreitung von Terror und gewalttätigem Extremismus im Internet entgegenzutreten. Und das heißt konkret, Sie haben es schon angedeutet, Facebook und andere Plattformen sollen bewogen werden, den Zugang zu Livestreams gegebenenfalls drastisch einzuschränken. Das heißt, wer schon durch Hassvideos, Gewaltaufrufe oder politischen Extremismus aufgefallen ist, dem sollen Zugangsfunktionen zur Plattform gesperrt werden. Es geht Macron also schon um konkrete Forderungen. Er kennt sich sehr gut aus in der Branche, er kennt die Beteiligten und kann sich insofern durchaus Hoffnung machen, dass er auch tatsächlich etwas bewegen wird.
Es ist also nicht nur eine Worthülse, sondern es wird tatsächlich an konkrete Umsetzung gedacht.
Ja, ganz genau. Also Macron sagt, wir brauchen dringend klare gesetzliche Richtlinien. Sein Ziel ist es, die Internetplattformen im Kampf gegen gefährliche Inhalte rechenschaftspflichtig zu machen. Also politische Rahmenbedingungen zu definieren, die es dann Online-Plattformen ermöglichen und sie dann eben auch dazu zwingen, ihre Werkzeuge entsprechend anzupassen und auf die Verbreitung zum Beispiel gewalttätiger Inhalte schnell zu reagieren, also in weniger als 24 Stunden. Macrons Staatssekretär für Digitales, Cédric O, er hat es so beschrieben, wenn ein rechtsverletzender Inhalt 2 Millionen Aufrufe zählt, ohne dass die Plattform selber diesen Inhalt als rechtsverletzend überhaupt erkennt, dann liegt ein systembedingter Fehler vor und die Plattform ist dafür verantwortlich. Macron hatte sich jetzt schon am Wochenende mit Facebook-Chef Zuckerberg getroffen. Aus dem Élysée war danach von einer extrem hohen Verpflichtung der Unternehmen die Rede, eben Mechanismen zu implementieren, um diese Art von Inhalten so schnell wie möglich zu erkennen. Das soll geschehen durch semantische Analyse und durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, damit dann diese Inhalte so schnell wie möglich aus dem Netz genommen werden können.
Und welche weiteren Reaktionen gab es bislang? Das klingt ja jetzt erstmal nach einer positiven Resonanz.
Ja, die ist auch positiv. Nun muss man sagen, die Veranstaltung beginnt in diesen Minuten. Der Text liegt auch noch nicht vor. Die wichtigste Reaktion ist mit Sicherheit die, dass eben Facebook heute Morgen genau die geforderten drastischen Einschränkungen für Livestreams schon angekündigt hat. Also, wer extremistische Inhalte im Netz verbreitet, darf in Zukunft die Streaming-Funktion nicht mehr benutzen. Diese Maßnahmen sollen schon in den kommenden Wochen umgesetzt werden und man will rigoros vorgehen. Also, wer nur einmal einen solchen Verstoß begeht, der kann schon den Zugang zur Livestream-Funktion verlieren. Von der Live-Plattform ausgeschlossene Nutzer sollen dann unter anderem auch keine Anzeigen bei Facebook mehr schalten können.
Mhm. Jürgen König, unser Korrespondent in Paris, über den Christchurch-Appell, einen gemeinsamen Aufruf von Frankreich und Neuseeland gegen Hass im Netz. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Bei terroristischen Anschlägen und anderen krisenhaften Ereignissen wird neben strikteren Regeln für soziale Netzwerke hierzulande auch immer wieder die Forderung nach einem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal laut. Ein Sender, der wie zum Beispiel CNN rund um die Uhr aktuelle Berichterstattung liefern kann und damit auch Falschmeldungen und Desinformationen im Internet laufend valide Fakten entgegensetzt. Mit dem Sender Euronews gibt es bereits einen Nachrichtenkanal, auf den man dabei setzen könnte. Auch weil der Sender etwas in den Fokus nimmt, das es so in anderen Nachrichtenkanälen bislang nicht gibt, nämlich europäische Themen, aufbereitet für eine europäische Öffentlichkeit. Mit jährlich rund 25 Millionen Euro wird der Sender seit 2014 von der Europäischen Union gefördert. Trotzdem halten sich Big Player wie etwa die ARD und das ZDF aus einer Kooperation mit dem Nachrichtenkanal immer noch weitestgehend raus. Warum eigentlich? Darüber spreche ich jetzt mit Fritz Pleitgen, unter anderem ehemaliger Vorsitzender der ARD und ehemaliger Präsident der Europäischen Rundfunkunion, EBU. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Pleitgen, die Europäische Kommission wird ja immer mal wieder dafür kritisiert, dass sie Euronews finanziell fördert, obwohl sich der Sender zu großen Teilen nicht in öffentlich-rechtlicher, sondern in privater Hand befindet. Relevante Kooperationen mit ARD und ZDF gibt es nicht. Wie erklären Sie sich den geringen Zuspruch für Euronews? Müssten Öffentlich-Rechtliche auch in Deutschland nicht gerade in Zeiten von schlechter werdenden internationalen Beziehungen, zunehmenden Krisen und Desinformation auf Kooperationen mit einem Nachrichtensender wie Euronews setzen?
Naja, wir haben ja schon starke Angebote. Die ARD, das erste, ist also ein sehr geschätztes Angebot. Das andere ist beim ZDF heute. Das sind schon starke Einrichtungen, aber die müssen dann auch im Ernstfall funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, warum da noch ein zusätzlicher Nachrichtenkanal gefordert werden soll. Es gibt genügend Plattformen, um im Ernstfall wichtige Nachrichten sofort und gekonnt zu verbreiten.
Mhm. Etwa nach dem Brand der weltberühmten Pariser Kirche in Notre Dame vor mehreren Wochen wurde die Forderung nach einem Nachrichtenkanal erneut laut. Ministerpräsident von NRW Armin Laschet hat sich dafür ausgesprochen. Die ehemalige Chefredakteurin des WDR Sonja Mikic. Dann Malu Dreyer, die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, hat sich vor wenigen Tagen noch einmal befürworten geäußert. Warum sind Sie von dieser Idee nicht überzeugt?
Ja, also ich meine, derartige Ereignisse hat es immer wieder gegeben, auch in meiner Zeit als ARD-Vorsitzender. Damals dieses Ereignis, der Angriff auf die Zwillingstürme in New York, das war natürlich ein erschütterndes Ereignis.
11.
Wir haben das damals, 11. September, das war glaube ich 2001. Also damals hat die ARD sehr schlecht ausgesehen. Das war ein unglücklicher Tag. Der Korrespondent in New York war nicht am Platz. Der kann ja nicht ewig am selben Platz sitzen. Er ist ja dafür eingestellt worden, dass er sich im Land umsehen. Er befand sich in Kanada, konnte nicht zurück, weil New York geschlossen war aufgrund dieses Angriffes. Aber wir haben damals die Lehren daraus gezogen. Wir haben gesagt, wir werden jetzt rund um die Uhr Nachrichten anbieten, und zwar über ARD aktuell. Das ist geschehen. Wir haben auch die Strukturen geändert, dass jetzt bei Notre Dame ein ähnliches Versagen festzustellen. Es ist mehr struktureller Art und redaktioneller Art. Daran muss gearbeitet werden. Ein neuer Nachrichtenkanal würde da nichts ändern. Ich finde die Fürsorge sehr angenehm. Die Nachrichten sind die wichtigste Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die müssen gut und präzise und auch schnell sein.
Das heißt, Sie würden Redaktionen wie ARD aktuell eher in den Zustand versetzen, immer berichten zu können, wenn es darauf ankommt.
Ja, genau. Also die gegenwärtigen Intendanten müssten einen Beschluss fassen, dass in einem Krisenfall, in einem Katastrophenfall, wie er immer wieder eintreten kann, wie er immer mehr eintreten wird. Es gelang ja immer abenteuerlichere Figuren an die Schalthebel der Macht. Man muss in ständiger Alarmbereitschaft sein und das kann nur eine Redaktion wie ARD und ARD aktuell sicherstellen. ARD aktuell muss die Kompetenz besitzen, wenn ein solches Ereignis antritt, nicht lange herumzufragen, sondern dann das Geschehen zu übernehmen und dann sofort Sondersendungen in eigener Verantwortung zu bestreiten. Das muss nicht jetzt eine Mannschaft sein, die in Hamburg sitzt. Die kann sehr schnell zusammengestellt werden, aber es muss ein Team da sein. Es muss ein Notfallplan da sein und da scheint es mir dran zu fehlen. Diese grundsätzliche Entscheidung muss gefällt werden.
Wenn ich da noch kurz... Wenn ich da kurz einhaken darf, mich würde interessieren, der 11. September und der Anschlag auf die Twin Towers ist ja jetzt nun doch einige Jahre her. Und aus Ihren Worten lese ich heraus, dass diese Maßnahmen bislang noch nicht wirklich umgesetzt worden sind im Punkto ARD aktuell.
Das ist mein Eindruck. Also eigentlich müssten diese Pläne schon, noch in den Schubladen zu finden sein, es sei denn, sie sind zerschreddert worden.
Woran hapert es denn? Warum kommt da so wenig?
Ja, also es wird nicht mit letzter Konsequenz verfolgt, was ein Fehler ist. Ich erinnere nur daran, an die armselige Vorstellung damals bei dem furchtbaren Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin, dann später als in Hannover im Stadion eine Bombe hochgehen sollte. Auch da blieben die Zuschauerinnen und Zuschauer im Dunkel. Das darf sich nicht wiederholen und die Redaktionen müssen entsprechend ertüchtigt werden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass auch diese Redaktionen ausgedünnt werden. Das wäre ein ganz schlimmer Fehler. Und statt über einen Nachrichtenkanal, der ja viel Geld kostet, nachzudenken, sollte man daran denken, die Redaktion entsprechend personell und finanziell aufzustellen, dass sie solchen Situationen gewachsen ist. Also das ist gar kein eine Riesenanstrengung, aber man müsste bei der nächsten KEF-Runde müsste man darauf aufmerksam machen, dass hier etwas zu leisten ist, was also nicht unmäßig ins Geld geht. Aber die entsprechenden Beschlüsse müssten gefasst werden.
Wir
ich habe auch immer noch den Eindruck, dass wir noch so ein Territorialprinzip haben. Wenn irgendwo in der Welt ein Unglück passiert, dann ist der sogenannte Sender dafür zuständig, der auch sonst aus diesem Gebiet berichtet. Das muss dann übergehen auf ARD aktuell. Die müssen dann die Verantwortung dafür tragen und sie müssen dann auch das entsprechende Personal vorhalten.
Also ARD aktuell müsste sowohl das entsprechende Personal als auch die entsprechenden Kompetenzen dann weitergeleitet bekommen. Wir werden sicherlich von Medias Res unseren Blick darauf haben, ob bei der nächsten KEF-Sitzung ein entsprechender Vorschlag oder eine Initiative angegangen wird. Fritz Pleitgen, ehemaliger Vorsitzender der ARD und ehemaliger Präsident der Europäischen Rundfunkunion EBU, über die Forderung nach einem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal. Vielen Dank für das Gespräch. In der kommenden Woche wird ein neues EU-Parlament gewählt. Und nach den Manipulationen bei der US-Präsidentschaftswahl und der Brexit-Abstimmung wird auch hier befürchtet, dass Desinformation und Propaganda den Wahlausgang beeinflussen könnten. In Italien arbeitet sogar die rechte Regierungspartei Lega bewusst mit Falschinformationen, damit die Wahl zu ihren Gunsten ausgeht. Desinformation aus der Regierung und ihre Auswirkungen auf die Italiener. Aus Italien berichtet Karl Hoffmann.
Fake News im Wahlkampf haben in Italien schon Tradition. Jahrelang versprach Medienzar Silvio Berlusconi seinen Wählern das Blaue vom Himmel herunter. Er kontrollierte fast alle Fernsehsender und so gab es wenige kritische Stimmen im Lande. Seit die Lega mit an der Regierungsmacht ist, hat sie auf die staatliche Rundfunkanstalt RAI massiven Einfluss genommen. 2 Wochen vor den Europawahlen wurde eine beliebte Talkshow am Montagabend unabhängig und auch mal kritisch gegenüber der Regierung ersatzlos gestrichen. Man hat uns soeben mitgeteilt, dass die letzten 3 Sendungen vor der Sommerpause ausfallen. Danke, wir hatten 13% Einschaltquote und 1,5 Millionen Zuschauer pro Sendung, erklärte der sichtlich irritierte Star-Moderator Fabio Fazio live in der letzten Sendung. Journalisten der Reihe berichten vertraulich, wie auch die normalen Nachrichten inhaltlich beeinflusst werden, von der nach den Wahlen ausgetauschten Führungsriege der Reihe nach den politischen Vorgaben der jetzt im Amt befindlichen Regierung. Nach jedem Beitrag über gerettete Flüchtlinge, so heißt es, müsse nun ein zweiter laufen, der sich mit Problemen mit Flüchtlingen befasst, für eine angeblich ausgewogene Berichterstattung. Statt auf Pressekonferenzen verbreiten Spitzenpolitiker ihre Statements neuerdings in selbstgedrehten Videos. Die werden oft kritiklos und ohne journalistische Nachfragen im Fernsehen weiterverbreitet. Hier eine weit übertriebene Erfolgsmeldung von Fünf-Sterne-Führer Luigi Di Maio nach der jüngsten Kommunalwahl in Sizilien, gepostet erst bei Facebook und dann verbreitet oder zitiert von den meisten anderen Medien. Wir haben gewonnen, in Sizilien und im ganzen Mittelmeer, und wir werden bei den Europawahlen noch tolle Überraschungen erleben. Weniger als 2 Wochen sind es noch bis dahin. Konzentrieren wir uns. Doch weder im Fernsehen noch in den Zeitungen suchen die Führer der beiden Regierungsparteien heute noch den Weg zu den Wählern, sondern vielmehr in den sozialen Medien. Die Lega gibt bei Facebook schätzungsweise 600.000 Euro pro Jahr aus. Für Werbung um neue Follower. Lega-Führer Salvini hat einen Stab von meist jungen Internet-Experten, die Bestie genannt. Die werben aggressiv für den Capitano Salvini, der sich auf Facebook wie ein Showman verkauft, mit einem Wettspiel für seine Fans.
Aldo del Vinci Salvini.
Das Spiel heißt Gewinne Salvini. Schreib dich sofort ein. Je mehr und je schneller du Likes oder Posts auf meiner Seite anklickst, umso mehr Punkte bekommst du. Den Siegern winken ein persönliches Telefongespräch oder gar eine Einladung zu einem Drink mit dem Lega-Führer höchstpersönlich. Doch weil bei diesem Spielchen offenbar persönliche Daten gesammelt werden, könnte es problematisch werden. Facebook hat soeben 23 Seiten mit über 2 Millionen Followern geschlossen, die den Facebook-Kunden eine falsche Identität vorgaukelten. Die Hälfte waren Fakes von Lega und Fünf-Sterne-Partei, erklärt der Medienexperte Luca Nicotra. Das waren Seiten mit Horoskopen oder von Kaninchenzüchtervereinen. Aber alle Besucher, die dort ihr Like hinterlassen haben, wurden, ohne es zu wissen, zu Unterstützern von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung und erhielten dann ständig Wahlwerbung für diese Parteien. Dieses Recyceln von Followern wird in ganz großem Stil betrieben und Facebook müsste aufpassen, dass so etwas nicht passiert. Ganz zu schweigen davon, dass damit Lügen verbreitet werden. Innenminister Salvini versprach, hochtrabend 600.000 Immigranten auszuweisen, die illegal eingereist waren. Jetzt sollen es nur noch etwa 90.000 sein. Nur etwa 5.000 wurden aber tatsächlich in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt.
Karl Hoffmann über Desinformation im italienischen Europawahlkampf.
Medias Res. Matthias Dell.
Die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation sind nicht nur ein Segen. Sie haben Phänomene ermöglicht, wie den Shitstorm, dienen als Ventil für dauernde Erregung und Empörung, bieten Raum für krude Theorien. Wie es dazu kommen konnte, ist eine so spannende Frage wie die nach Henne und Ei. Waren die Menschen schon immer so? Oder hat erst die Chance, sich binnen Sekunden in irgendeiner Teilöffentlichkeit des Internets äußern zu können, unflätige Behauptungen hervorgebracht? Schauen wir einmal in die Timelines von gestern. Im Januar 1971 wird in der ARD der Dokumentarfilm Klassenfoto von Ebert Fechner ausgestrahlt. Der Film erzählt von Berliner Schülern, die in den 30er Jahren Abitur machen. Es geht um Lebenswege von Leuten durch Nazizeit und Zweiten Weltkrieg sowie das erste Vierteljahrhundert Bundesrepublik. Der Film erhielt viel positive Resonanz. Im Nachlass von Fechner findet sich aber auch ein beträchtliches Konvolut mit wenig freundlichen Zuschriften aus dem Publikum.
Obwohl ich zuweilen mit physischer, auf psychischer Grundlage bestehender Übelkeit zu kämpfen hatte, habe ich die Sendung durchgehalten. Das war wohl so ziemlich das Miserableste, was man in letzter Zeit im ersten Programm sah,
schreibt etwa eine Frau. Die Ablehnung macht sich vor allem an einer Bemerkung im Film fest. Einer der Schüler hatte über seine Kriegszeit in Schlesien erzählt und an den Menschen dort kein gutes Haar gelassen. Keiner habe Deutsch gesprochen, viele seien Analphabeten gewesen und überhaupt. Diese Geschichte sagt viel über den, der sie erzählt. Aber sie wird in den Zuschriften umgehend dem Film in Rechnung gestellt.
Sollten Sie diese Lügen nicht widerrufen, werden ich und hoffentlich mit Hilfe der vertriebenen Presse alle Vertriebenen das Fernsehen kündigen,
droht eine andere Zuschauerin. Wie viele wittert sie Absicht oder gar Manipulation? Dass der Schüler das extra gesagt, der Film etwas frisiert habe, um Willy Brandts Ostpolitik jener Jahre zu rechtfertigen. Das Fernsehen als Handlanger der Regierung. So einfach ist das. Ein weiterer Zuschauer wendet sich mit seinem Brief deshalb direkt an den damaligen Außenminister Walter Scheel.
Ich halte dies besonders im jetzigen Zeitpunkt schlicht und einfach für Landesverrat des Regisseurs Eberhard Fechner und bitte mir mitzuteilen, welcher staatlichen Behörde, Staatsanwalt oder Bundessicherheitsschutz, das Außenministerium diesen Fall zur Untersuchung übergeben hat.
Was den Leuten auch Ärger macht, dass die deutsche Schuld thematisiert wird. Auch wenn Fechners Film kommentarlos nur aus den subjektiven Erzählungen seiner Protagonisten besteht.
Ein Vorschlag. Wie wäre es, die Embryos aus dieser Zeit vor das Weltgewissen zu zerren und sie zu einem Geständnis zu pressen? Vielleicht könnten alle Deutschen, auch die noch, zu Kriegsverbrechern und Unmenschen zum x-millionsten Male abstempeln. Alle, die schon als Erwachsene die Zeiten auch nur erlebten, sind sowieso schon auf irgendeine Weise um die Ecke gebracht worden.
Der Wunsch nach einem Schlussstrich unter die Befassung mit der Nazizeit ist also lange nicht so neu, wie mancher Kommentator heute tut. Der Mann schließt seinen Brief übrigens mit dem Satz:
Ich lebe leider noch, darum kann mir noch ekeln. Hochachtungsvoll.
Was dann doch erstaunt, weil hier bei aller Empörung die Formen der brieflichen Kommunikation gewahrt bleiben. Dass diese Formen von der eigenen Ungehaltenheit irgendwann in Mitleidenschaft gezogen werden, zeigt eine andere Zuschauerin. Die endet mit den Worten:
Als höflicher Mensch müsste ich jetzt mit einer Grußfloskel schließen, aber es passt weder ein hochachtungsvoll noch mit freundlichen Grüßen, also bin ich lieber unhöflich. Das ist immer noch besser, als ein Lügner zu sein.
Diese Stelle ist vielleicht die beste, weil sie den Übergang markiert zum digitalen Zeitalter. Man kann in den Reaktionen auf den Fechner-Film von 1971 schon vieles von dem entdecken, womit wir es gegenwärtig zu tun haben. Umgangsformen spielen heute aber kaum mehr eine Rolle. Damals macht sich die Zuschauerin immerhin noch die Mühe, ihren Abschied von diesen Formen zu erklären. Heute würde sie wohl zu Ausrufezeichen und Großbuchstaben greifen.
Heftig, aber höflich. Kolumnist Matthias Dell über die Shitstorms vergangener Tage.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo aus Neubrandenburg. Ich bin Jürgen Mladek, Chefredakteur des Nordkurier, eine Tageszeitung im schönen Nordosten Deutschlands. Wir machen morgen auf mit der Schlagzeile: Landtag hält die Bürger auf Distanz. Es geht um verschärfte Brandschutzvorschriften rund um den Landtag, der in unserem Bundesland sich in einem Schloss auf einer Insel befindet. Bisher konnte man da schön demonstrieren auf der Brücke, die zur Insel führte, und direkt mit den Politikern ins Gespräch kommen, seine Anliegen vortragen, seinen Unmut äußern. Das geht nicht mehr, weil die neuen Brandschutzvorschriften das verbieten. Es gibt ziemlich viele Leute, die das nicht so gut finden.
Und das war's auch schon wieder mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt. Dort geht es dann um den neuen Rowohlt-Verleger Florian Illies, der Menschen vorleben will, dass die Lektüre eines Romans lohnender ist, als aufs Handy zu starren. Ob er aber weiß, dass man Bücher mittlerweile auch auf Handys lesen kann, das erfahren Sie dann gleich im Büchermarkt mit Jan Drees. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.